So, schön, dass Sie heute Nachmittag wieder einsatzbereit sind. Trotz dieses dichten Programms jetzt hier in diesen Tagen. Aber es ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, dem wir uns als Gemeinde Jesu nicht entziehen können, dem wir uns als Familien, als Eheleute nicht entziehen können, aber dem wir uns auch als Staatsbürger nicht entziehen können. Und jeder trägt ja direkt oder indirekt Mitverantwortung auch für die nächste Generation an unterschiedlichsten Stellen. Und deshalb können wir uns an diesem Thema nicht vorbeimogeln, da es uns in der einen oder anderen Weise betrifft. Gender-Attacke auf das biblische Menschenbild. Sie alle kennen ja wahrscheinlich den Karlauer vom Geisterfahrer, der im Verkehrsfunk die Meldung hört. Achtung, auf der A7 befindet sich ein Geisterfahrer. Auf der A7, sagen wir mal, Richtung Hannover. Und der Geisterfahrer, der das hört, muss schallend lachen und er sagt, was heißt hier einer? Ne? Und auf unser Thema angewandt könnte man jetzt fragen, wer ist in der Gender-Debatte eigentlich der Geisterfahrer? Wer ist in der Diskussion über Homo-Ehen der Geisterfahrer? Wer ist im Streit um Sexualpädagogik oder Krippenbetreuung der Geisterfahrer? Oder schlicht und anders formuliert, was ist normal? Was ist natürlich? Was ist normal? Gibt es überhaupt so etwas wie Natürlichkeit oder Normalität? Gibt es das überhaupt? Oder ist alles nur gesellschaftliche Prägung? Das Thema fliegt uns ja seit 2, 3 Jahren schon ständig um die Ohren, egal mit welchem Medium wir es zu tun haben. FAZ schrieb neulich, man muss sich doch in eine Frau verlieben, oder aus dem Mund eines Mannes. Eine Kolumnistin wurde gefeuert vor noch gar nicht allzu langer Zeit, weil sie einen falschen Rat gegeben hatte. Barbara Eggert in so einem Mini-Käseblättchen aus Ostwestfalen-Lippe. Da hatte in diesem Anzeigenblättchen ein Vater eine Anfrage gerichtet an diese Fragekastentante dieses Anzeigenblättchens. Und er hatte gefragt, er habe eine 6- und eine 8-jährige Tochter, ob er seine Töchter als Blumenstreuer bei der Trauungszeremonie seines schwulen Bruders auftreten lassen sollte. Und die Frau Eggert hatte geantwortet, bei allem Respekt, aber es muss nicht sein, 6- und 8-jährige Kinder zu so etwas einzuladen. Also da müsste man auf niemanden Druck ausüben. Nun erst stand sie im Zentrum einer organisierten Schimpfkanonade des Internetportals Queer, das von einer homosexuellen Lobby organisiert wird. Und nachher stand sie dann ohne Job da. Woher diese Aufregung? Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirchen in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm, also das ist der oberste Repräsentant der evangelischen Landeskirchen, hat sich im vergangenen Jahr immer wieder für eine Gleichstellung von homosexuellen Lebenspartnerschaften mit der Ehe ausgesprochen. Oder die schon etwas in Vergessenheit geratene Frau Kessmann, die ja in Hannover doch einige Jahre gewirkt hat, sage ich mal ganz neutral, ließ sich folgendermaßen zu diesem Thema aus. Ich bin überzeugt, ein Ja zur Ehe homosexueller Paare kann gut christlich und gut konservativ begründet werden, schrieb Frau Kessmann in einem Beitrag für die Bild am Sonntag. Nun, was Frau Kessmann für eine gute Argumentation, für eine gute Begründung hält, ist dann immer noch mal eine andere Sache. Aber über all dem schwebt die Frage, was ist normal, was ist natürlich? Und wer sind die Geisterfahrer? Sind wir die Geisterfahrer oder sind die anderen die Geisterfahrer? Und woher können wir das wissen? Und liebe Geschwister, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir längst Zeugen einer Kulturrevolution sind. Und Kulturrevolution bedeutet immer, es geht um einen erbitterten Machtkampf, in dem mit harten Bandagen gekämpft wird um die Meinungsführerschaft. Der Begriff der Kulturrevolution hat ja sein Vorbild bei Mao Zedong in China. Bei jener Revolution, die in ein grausames Blutbad mündete, im Namen einer sogenannten höheren Wahrheit wurden die Vertreter der alten Gegenposition eingeschüchtert, mundtot gemacht, ins Gefängnis gesteckt und teilweise ermordet. Und auf diesen Zusammenhang hat im zurückliegenden Jahr auch in einem sehr bemerkenswerten Beitrag die FAZ hingewiesen, in ihrer Diskussion über die Homo-Ehe unter der Überschrift Homo-Ehe Deutschland, wie es liebt und lebt. Und da wurde eben deutlich gemacht, dass man sich wieder in einer Situation der Kulturrevolution befinde, dass nämlich, das ist gar nicht aus einer christlichen Position geschrieben, da fragte man, was hatten denn die Vertreter der alten Position zu Ehe und Familie auf ihrer Seite? Doch nur den Anspruch der Moral, einer höheren Wahrheit. Nun, wir werden am Ende dieses Vortrags nochmal sehen, wie wir unseren Anspruch begründet haben. Aber für den FAZ-Kommentator war das ja der pure Relativismus. Die haben ja auch nur den Anspruch einer höheren Wahrheit und der Moral auf ihrer Seite, auf die sie sich beriefen. Aber was macht jetzt die Homo-Lobby, fragte der. Und er sagt, die geht im Grunde genommen genauso vor. Auch sie argumentieren jetzt für den FAZ-Kolumnisten nur mit dem Anspruch einer höheren Moral und versuchen nun, die Vertreter der alten Position wieder mit Druck und Gewalt mundtot zu machen. In der FAZ liest sich das dann so. Tatsache aber ist, dass jetzt deren Propagandisten, also die Propagandisten des Genderdenkens, mit dem Anspruch einer höheren Wahrheit argumentieren, die jedoch auch nicht mehr zu bieten hat als früher ihre Gegner. Moral. Ob wir auch nicht mehr zu bieten hat, ist eine andere Frage. Aber da kommen wir noch drauf. Die FAZ endet dann so, ich sehe die Gefahr, dass sich Geschichte wiederholt und aus ehemaligen Opfern von sozialer Ächtung nun deren Befürworter werden. Kulturrevolution, wie sie leibt und lebt. Also, eine interessante Diagnose der FAZ. Schon längst tobt ein Machtkampf um die Seelen unserer Kinder. Und dabei werden seitens des Staates ganze Bataillone in Marsch gesetzt, um eine bestimmte Ideologie bis in die letzten Winkel der Gesellschaft zu verbreiten. Also die Frage, wer ist normal? Es geht darum, unser Denken umzukrempeln. Vor allem das Denken der nächsten Generation, weil bei uns sowieso schon Hopfen und Malz verloren ist wahrscheinlich. Und dieser Anspruch, dieser Machtanspruch zeigt sich auch an dem Begriff des Gender Mainstreaming. Mainstreaming, das bedeutet Hauptstrom. Hauptstrom, das heißt, Gender soll wie ein breiter Strom unser Volk überfluten. Es soll in allen gesellschaftlichen Zusammenhängen das Genderdenken, dieser Wahrheitsanspruch, diese Ideologie den Leuten vermittelt und eingetrichtert werden. Mainstreaming. Es soll in allen Bereichen zur Auswirkung kommen. Das heißt, Genderdenken soll die gesamte Gesellschaft durchsetzen und durchsickern bis in die letzten Winkel. Die Schule, die Verwaltung, das öffentliche Leben, die Sprache. Gender soll überall durchschlagen. Alles und alle sollen gegendert werden. Und wenn Sie ein Volk langfristig umerziehen wollen, wo müssen Sie da ansetzen? Natürlich bei den Kindern. Und wenn Sie an die Kinder ran wollen, wen müssen Sie da ausschalten, beziehungsweise in seinem Einfluss zurückdrängen, die Eltern, beziehungsweise die Familien. Und deshalb haben alle Diktaturen danach getrachtet, die Hoheit über den Kinderbetten zu erobern. Und genau so ist es auch bei Gender Mainstreaming. Und wir werden jetzt unsere Analyse darauf stützen, dass wir zwei Hauptziele dieser Ideologie dingfest machen und erläutern und dann in einem letzten Teil, der Teil B ist wesentlich kürzer als der Teil A, fragen, was kann nun unsere Antwort darauf sein? Aber die Hauptaufgabe dieses Vortrags besteht ja in einer Analyse und jetzt nicht in einer fertigen Strategie zur Überwindung dessen, was da analysiert wurde, aber trotzdem will ich auch zu letzterem dann noch einige Überlegungen Ihnen mitteilen. Also, zwei Ziele. Der Angriff auf das biblische Menschenbild, und der sich dann verdichtet als ein Angriff auf das biblische Verständnis der Schöpfungsordnung und der Ehe und der Familie, verfolgt zwei große Ziele. Das erste Ziel ist die Einmischung in die Familien. Das ist das erste Ziel. Jedes totalitäre System hat das versucht. Jede Diktatur greift nach den Kindern. Lenin hat es einmal gegenüber der kommunistischen Feministin Clara Zetkin so formuliert, Zitat, wir machen ernst mit unserer programmatischen Forderung, die wirtschaftlichen und erzieherischen Funktionen des Einzelhaushaltes der Gesellschaft zu übertragen. Und Adolf Hitler schrieb bereits 1937, heute beanspruchen die Volksführung wir, das heißt, wir allein sind befugt, das Volk als solches, den einzelnen Mann, die einzelne Frau zu führen. Die Lebensbeziehungen der Geschlechter regeln wir, das Kind bilden wir. So Adolf Hitler 1937. Und fast 70 Jahre später klingt das dann bei einem Vertreter einer demokratischen Partei, der sonst, denke ich, nicht viel mit dem, wofür Hitler stand, am Hut hat, klingt das aber fast 70 Jahre später ganz ähnlich. Es gibt dieses berühmte Zitat von Olaf Scholz, der ist heute regierender Bürgermeister der Hansestadt Hamburg. Damals, 2002, war er Generalsekretär der SPD. Und da hat er zu unserem Thema Folgendes gesagt. Zitat: Die Regierung will mit dem Ausbau der Ganztagsbetreuung eine kulturelle Revolution erreichen. Wir wollen die Lufthoheit über unseren Kinderbetten erobern. Zitat Ende. So Olaf Scholz bereits im Jahr 2002. Wie anders hatten sich das doch die Gründer der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg gedacht. Ihr besonderes Augenmerk hatte damals dem Ziel gegolten, nie wieder Diktatur. Und deshalb hatten die Väter des Grundgesetzes sehr hohe juristische Hürden aufgestellt gegenüber der Einmischung des Staates in die Privatsphäre. Die Unversehrtheit der Wohnung, ein hohes Gut, das Postgeheimnis, keine Abhörerlaubnis für Telefone. Und der Schutz der Privatsphäre ist damals auch besonders deutlich im Hinblick auf die Familie formuliert worden. Das finden wir in unserem Grundgesetz wieder, in dem berühmten Artikel 6, der sich mit Fragen der Familie befasst. Und dort heißt es im Grundgesetz Artikel 6 Absatz 1, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Und dann weiter, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Also die staatliche Gemeinschaft hat darauf zu achten, dass die Eltern ihre Verantwortung wahrnehmen. Aber hier finden Sie nichts von Erziehungspartnerschaft. Das ist ein Begriff, den dann die spätere Familienministerin Ursula von der Leyen, die ja auch aus unserem Umfeld in Hannover kommt, ist erstaunlich, wie da alles herkommt, dann stark propagiert hat. Davon weiß das Grundgesetz nichts, sondern das Grundgesetz betont eindeutig den Vorrang und die herausgehobene exklusive Verantwortung der Eltern in der Erziehung. Übrigens, Artikel 6 unseres Grundgesetzes ist ganz ähnlich zu Artikel 16 Absatz 3 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Da heißt es in Artikel 16 Absatz 3 der Allgemeinen Menschenrechtserklärung, die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat. Zitat Ende. Wenn nun die Familie ausfällt bzw. entmachtet wird, dann kann der Staat gewissermaßen ungehindert auf die Kinder zugreifen und sie für seine Interessen benutzen. Normalerweise stehen sich ja der Staat, die einzelnen Familien und in den Familien dann die Individuen gegenüber. In dem Augenblick, wo diese Kreise der Familien durchlöchert und aufgebrochen werden, hat der Staat einen ganz anderen direkten Zugriff auf den Einzelnen. Und wie das praktisch aussieht, wenn der Staat sich die Kinder dienstbar macht, wurde uns ja in Deutschland seit 1945 vorgemacht. Man musste nur über die Mauer bzw. durch den Stacheldraht schauen, auf das DDR-System. Ich habe selbst damals auch Freunde und Verwandte in der DDR gehabt. Meine Großeltern haben dort gelebt. Und ich kann doch, obwohl ich 1961 erst geboren bin, noch sehr lebhaft mir vorstellen, wie das Leben dort ausgesehen hat, da wir fast Jahr für Jahr drüben waren. Und inzwischen werden uns nun typische Instrumente der damaligen DDR-Pädagogik als was verkauft? Als Beleg für eine moderne Familienpolitik. Das ist hochinteressant. Unsere Bundeskanzlerin ist ja bekanntlich auch in diesem System aufgewachsen. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass sie in einem Pfarrhaus aufgewachsen ist. Aber sie ist in einem Pfarrhaus eines Pfarrers aufgewachsen, der dafür bekannt war, dass er eng mit der Staatsführung paktiert hat. Und der in den 60er Jahren im Westen gelebt hat und dann in den Osten hinübergewechselt ist. Und dann dort bekannt war als ein Pfarrer, der aufs Engste mit der Stasi zusammenarbeitete. Und es ist sehr erstaunlich, dass diese Seite der Biografie unserer Kanzlerin kaum Beachtung in der Debatte gefunden hat. Okay, also Kinderkrippen so früh wie möglich und so lange wie möglich, möglichst flächendeckend. Das war DDR-Erziehungsprinzip, dass Mütter selbstverständlich berufstätig sind und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Dass der Staat von frühester Kindheit an wichtige Aufgaben in der Erziehung, in der Kinderbetreuung übernimmt und dass Abtreibung als legitimes Mittel der Familienplanung gilt und de facto straffrei ist. Das ist alles DDR pur. Und das alles wird uns heute verkauft als moderne Familienpolitik. Man muss sagen, hier auf dem Gebiet der Familie feiert der Kommunismus einen späten Triumph über den westlichen Freiheitsbegriff. Das machen wir uns oft gar nicht klar. Und der Kulturwissenschaftler Norbert Bormann hat das in einem Interview vom März diesen Jahres so formuliert. Er schreibt, die Linke hat nach der überraschenden Wiedervereinigung das Feld keineswegs geräumt. Zwar verzichtet sie seitdem auf das Herzstück ihrer Ideologie, nämlich die Verstaatlichung der Produktionsmittel, also klar, dieser marxistische Wirtschaftsansatz, aber den Überbau, die Bewusstseinsindustrie, hält sie fest im Griff. So Norbert Bormann im März 2015. Und dabei steht nun der linken Ideologie ein Koalitionspartner zur Verfügung, den man kaum für möglich gehalten hätte. Und das sind die liberalen Wirtschaftsbosse, die ja von völlig anderen weltanschaulichen Voraussetzungen ausgehen als die politischen Ideologen. Aber offensichtlich gibt es hier gemeinsame Interessen. Ja, auch viele Wirtschaftslenker wollen die Mütter so schnell wie möglich wieder aus der Familie herausholen. Ja, auch viele Wirtschaftslenker wollen die Kinder so bald wie möglich in die Ganztagsbetreuung verbannen, je eher umso besser, weil man dann beide Elternteile für die Volkswirtschaft einsetzen kann. Beide sollen in die Sozialkassen einzahlen. Beide sollen sozusagen dem Staat mit ihrem Produktionsvermögen zur Verfügung stehen. Und es gibt eine interessante EU-Strategie für die Jahre 2010 bis 2015 im Zusammenhang mit Gender Mainstreaming. Es gehe darum, Zitat, dass die Wirtschaft ihr Potenzial ausschöpfen kann und wertvolle Begabungen der Frauen nicht ungenutzt bleiben. Das ist auch ein Ziel dieses Gender-Konzeptes, so ausdrücklich formuliert auch in einem Strategiepapier der EU. Und für die künftigen Arbeitnehmer gilt natürlich Folgendes. Je weniger familiengebunden sie später sind, je selbstverständlicher das schon jetzt für sie wird, entwurzelt zu sein, nicht fest in einen familiären Verband eingebunden zu sein, umso verfügbarer werden sie später den Plänen des Arbeitsmarktes in der globalen Wirtschaft zur Verfügung stehen. Umso leichter wird man sie hin und her rücken können, wie Schachfiguren auf dem Brett der Ökonomie. Der Journalist Ulf Poschardt hat in einem Kommentar in der Welt diesen Aspekt so formuliert. Ich zitiere, es gehe bei dieser Familienpolitik darum, dass die Eltern tüchtig Steuern zahlen und die Sozialsysteme stützen. Das Glück von Eltern und Kindern sei zweitrangig. Und dann kommt das Zitat, das Sie hier auch auf der Folie finden. Poschardt schreibt, die Verstaatlichung dieses kostbarsten Raumes von Privatheit, der zarten Intimität und Schutzbedürftigkeit der Familie. Diese Verstaatlichung ist ein weiteres Symptom dafür, mit welcher Härte dem Staat Sozialisationsmaterial zugeschoben werden soll. Hinzu kommt eine kühn anmutende Ökonomisierung der Familienplanung. Also, dass alle Aspekte der Familienplanung weitestgehend von Seiten des Staates unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet und bewertet werden. Und an anderer Stelle hat Bormann, also der bereits vorhin zitierte Kulturwissenschaftler, Folgendes gesagt. Ich möchte das hier nochmal zitieren, weil es so typisch ist für das, was wir heute beobachten. Bormann schreibt, die Floskel vom Ich, das sich neu erfindet, kennen wir alle, ne? Das Ich, das sich neu erfinden muss, hat mittlerweile Karriere gemacht und verweist nüchtern betrachtet auf den bindungs- und identitätslosen Menschen, der sich marktkonform und zeitgeistkonform ständig neu verkaufen muss, indem er sich aktualisiert. Damit entspricht der neue Mensch der Linken zugleich dem, was sich auch ein global operierender Wirtschaftsliberalismus wünscht. Und jetzt sehen wir, wie diese Zange gewissermaßen zugeht, wie sich die linke Ideologie verbindet mit dem ökonomischen Liberalismus. Was wünscht man sich? Zitat, den bindungslosen, nach der Tagesparole ausgerichteten Menschen, ohne Rasse, ohne Klasse, ohne Geschlecht, ohne Volk, ohne Familie, ohne Tradition. Er turnt flexibel durch das Leben und wechselt bei Bedarf das Kostüm. Die Buntheit, die dabei herauskommt, ist nur eine übergroße Karnevalsmaske, hinter der das blanke Nichts lauert. Zitat Ende. Das ist sehr, sehr weise beobachtet und sehr treffend auf den Punkt gebracht, dass das, was als Buntheit verkauft wird, letztlich inhaltsleer und substanzlos ist. Und zu dieser Ökonomisierung passt auch das geschmacklose Angebot, das Facebook und Apple ihren weiblichen Angestellten im Oktober 2014 gemacht haben. Sie haben das mit Sicherheit gehört. Man finanziert den weiblichen Angestellten, dass sie ihre Eizellen einfrieren, wenn sie dafür noch länger dem Arbeitgeber zur Verfügung stehen. Also die Schwangerschaften sollen auf spätere Jahre verschoben werden, jedoch mit dem genetischen Zustand der jüngeren Jahre. Und Birgit Kelly, die Journalistin, hat dazu zu Recht gesagt, früher hat man die Karriere auf Eis gelegt, um Kinder zu bekommen. Heute legt man die Kinder auf Eis, um Karriere zu machen. Und diese verschiedensten Einflüsse bewirken natürlich massive Folgen. Das bleibt ja nicht ohne Konsequenzen. Sie schwächen den Zusammenhalt der Familie. Sie beschädigen die Psyche der Heranwachsenden. Da hat uns die Entwicklungspsychologie an dieser Stelle sehr viel zu sagen. Immer wieder warnen Neurologen vor den gesundheitlichen Folgeschäden. Und einer, der sich in dieser Debatte immer wieder besonders mutig gemeldet hat, ist der Erlanger Neurologe Professor Manfred Spreng. Er hat auch eine Schrift veröffentlicht unter dem Titel »Es trifft Frauen und Kinder zuerst, wie der Genderismus krank machen kann«. Sprachentwicklungsstörung, erhöhte Anfälligkeit für Depressionen und vieles mehr. Und natürlich öffnet auch die frühe Entwurzelung und das frühe Aufbrechen des familiären Schutzrahmens den staatlichen Miterziehern Tür und Tor und die Herzen der kommenden Generation. Und in diesem Sinne propagiert die Politik eine Erziehungspartnerschaft zwischen Elternhaus und Schule. Und das ist grundgesetzwidrig, wie wir gesehen haben. Es gibt keine, der Staat ist nicht mein Partner bei der Erziehung meiner Kinder. Das ist meine Verantwortung als Vater und als Mutter. Der Staat kann das unterstützen, die Familie kann den Staat in Anspruch nehmen, aber der Staat ist nicht gleichberechtigter Partner. Das lehnen wir ab. Darauf können wir uns auch nicht einlassen. Das ist das Horrorszenario, das Aldous Huxley in seiner Schreckensversion der Diktatur Brave New World, Schöne neue Welt gezeichnet hat, 1932 bereits. Allerdings, wenn dieser Plan aufgehen soll, dann muss ein Hindernis beseitigt werden, das diesem Horrorszenario noch im Weg steht. Und das ist das biblische Menschenbild. Das ist die göttliche Schöpfungsordnung, wonach der heilige Gott den Menschen zu seinem Bilde geschaffen hat, als Mann und Frau, wie der Jesus sagt, und er schuf sie als Mann und Frau. Das biblische Menschenbild, wonach gilt Familie, das ist Vater, Mutter und Kind, wenn Gott das schenkt. Und solange Kinder das für normal und natürlich halten, werden sie immer wieder Familien gründen, na klar. Soll die Kulturrevolution also gelingen, genügt es nicht nur, dass man die Kinder so lange wie möglich und so früh wie möglich dem Einfluss des Elternhauses entzieht. Das ist nur der eine Teil der Aufgabe. Dazu kommt ein zweiter wichtiger Teil. Man muss den Kindern auch so früh wie möglich ein neues Bild vom Menschen vermitteln. Das ist das noch Wichtigere. Sie sollen möglichst erst gar nicht mit der Schöpfungsordnung vertraut werden. Sie sollen ihre Überzeugungen möglichst nicht im Elternhaus, sondern schon früh in der Kinderkrippe zu entwickeln beginnen. Und sie sollen am besten von Kindesbeinen an schon etwas anderes für normal halten als Papa und Mama. Und darum gehört zur Doppelstrategie eben nicht nur die Einmischung in die Familien, sondern, und jetzt kommen wir zum zweiten Ziel, sondern die Bekehrung zum Glauben an das Gendermärchen. Das ist es, was die Genderlobby letztlich erreichen will. Es geht um einen Bekehrungsvorgang, wobei das schon fast wieder ein Missbrauch des Bekehrungsbegriffes ist. Es geht um einen gigantischen Umerziehungsprozess. Es geht eigentlich, und deshalb muss man den Bekehrungsbegriff hier in Anführungszeichen setzen, um eine Gehirnwäsche. Der Gegensatz zur Bekehrung besteht darin, dass eine richtige Bekehrung bewusst und willentlich geschieht. Aber hier geht es um eine frühzeitig ansetzende Gehirnwäsche. Wir sollen nämlich das biblische Menschenbild gegen das Gender-Menschenbild eintauschen. Wir sollen unser Menschsein anders verstehen, als die Bibel uns sieht. Und da nach dem Verständnis der Bibel unsere Identität eng mit unserem Geschlecht zusammenhängt, wir sind Mann, wir sind Frau, Gott schuf sie als Mann und Frau, setzt die Umerziehung eben gerade hier an diesem Geschlechterbegriff an. Sogar das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat diese Tragweite begriffen und hat einmal geschrieben, es gehe Gender Mainstreaming nicht darum, die Lage des Menschen zu ändern, sondern den Menschen selbst. Darum geht es. Und Aldous Huxley kommentiert das in seinem Vorwort zur Neuausgabe von Brave New World 1949 so, Zitat: Die wirklich revolutionäre Revolution lässt sich nicht in der äußeren Welt bewirken, sondern nur in den Seelen und Körpern der Menschen, Zitat Ende. Da will man ran. Man will ran an die Seelen und an die Körper der Menschen und nicht einfach nur ein neues Gesellschaftsbild auf die Wand projizieren. Und deshalb ist der Kampf um die sogenannten Bildungspläne für die Schulen entbrannt. Da geht es um die Identität der Kinder, da geht es um das Selbstverständnis. Wir haben ja in Niedersachsen inzwischen die gleiche Auseinandersetzung wie Sie hier schon etwas länger in Baden-Württemberg. Die Kultusminister gaukeln uns vor, es ginge nur um Toleranz gegenüber Andersartigkeit. Die Schüler sollten eben wissen, dass es verschiedene Lebensformen gibt, unterschiedliche sexuelle Orientierungen, und sie sollen die Leute, die anders leben als sie selbst, nicht diskriminieren. Klammer auf, als ob das schon ein Thema für Erst- und Zweitklässler wäre. Nein, nein. Das Problem der Bildungspläne besteht nicht nur, das ist ein Problem, aber besteht nicht nur in den schädlichen Folgen der Frühsexualisierung, in dem Abbau von Schamgrenzen. Dieser Schaden wäre für sich genommen schon groß genug. Sondern das Hauptproblem der Bildungspläne besteht in ihrem verkappten Anspruch der Zwangsmissionierung zu einem unbiblischen Menschenbild. Darum geht es. Es geht den Bildungsplänen letztlich um Zwangsmissionierung. Es geht um Indoktrination. Man will uns bekehren zum Glauben an das Gendermärchen. Und jetzt müssen wir in ein paar Strichen dieses Gendermärchen, auch wenn wir nicht die Gebrüder Grimm sind, dieses Gendermärchen erzählen. Ah, das Gendermärchen, wenn man es richtig verstehen will, muss man diesen Grundanspruch erstmal verstehen, fordert Glauben und Unterwerfung. Darum geht es. Das Gendermärchen fordert Glauben und Unterwerfung. Und hier müssen wir zwei Begriffe sehr deutlich unterscheiden, die in der Debatte immer wieder auftauchen. Wir müssen nämlich lernen zu unterscheiden zwischen Toleranz und Akzeptanz. Das sind zwei verschiedene grundsätzliche Kategorien. Es geht den Gender-Ideologen nicht nur um Erziehung zur Toleranz. Das wäre ja nichts Neues. Das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die in jedem Elternhaus, das sich, ich sag mal, grundlegenden humanen Prinzipien verpflichtet weiß, so eigentlich vermittelt werden sollte, dass ich mich respektvoll gegenüber einer Orientierung verhalte, auch wenn ich sie selbst nicht für richtig halte. Aber es geht nicht einfach nur um Toleranz. Was die Ideologen von uns und von unseren Kindern fordern und worauf die Bildungspläne in ihrer Logik letztlich zielen, ist nicht Toleranz, sondern Akzeptanz. Und worin besteht der grundlegende Unterschied? Toleranz bedeutet respektvolles Verhalten gegenüber einer anderen Überzeugung. Das ist Toleranz. Akzeptanz ist sehr viel mehr. Akzeptanz bedeutet die Anerkennung einer anderen Überzeugung als wahr, als grundsätzlich wahr. Also Akzeptanz bedeutet etwa im Hinblick auf die Homo-Ehe: Ich erkenne an, dass eine Homo-Ehe prinzipiell genauso richtig und sinnvoll ist wie eine Ehe zwischen Mann und Frau. Das bedeutet Akzeptanz. Ich darf natürlich sagen, ja, meine Vorliebe aus meiner traditionellen Sicht ist natürlich die Hetero-Ehe, klar. Aber ich muss das akzeptieren. Bisher, und das ist der revolutionäre Umbruch. Bisher war ich der Überzeugung und durfte ich der Überzeugung sein, dass die Schöpfungsordnung es so vorsieht, dass Gott eine Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau befürwortet. In Zukunft muss ich der Meinung sein, alle unterschiedlichen Orientierungen sind gleichermaßen richtig und gut. Man darf keine Wertungen vornehmen. Es gibt nicht richtig und falsch. Und wer dieses wagt, der diskriminiert. Und das ist die Grundidee, die unseren Kindern vermittelt werden soll. Du darfst für dich persönlich tun, was du willst, aber du darfst keine allgemeine Bewertung vornehmen. Und wenn du das tust, dann bist du ein Diskriminierer und dann werden wir dich disziplinieren. Ich habe das neulich mit unseren Kindern ausführlich besprochen, die ja, weil sie unter anderem Politologie studieren, auch ständig mit diesen Fragestellungen beschäftigt sind, dass die Atmosphäre, die gesellschaftliche Atmosphäre, ich habe mein Abi 1980 gemacht, in dem wir als junge Studenten unterschiedliche Positionen diskutiert haben, auch schon in der Schule, dass die gesellschaftliche Atmosphäre damals eine wesentlich freiere war als heute. Dass Demokratie für uns vor 25 Jahren noch etwas viel Selbstverständlicheres bedeutet hat als heute. Dass es noch bei weitem nicht die Denk- und Diskussionsverbote gab, wie wir sie heute haben. Verglichen mit diesem Mehltau, der sich über weite Teile der gesellschaftlichen Debatte inzwischen gelegt hat, war die Diskussionsatmosphäre in den 70er, 80er, auch noch 90er Jahren teilweise von einer großen Freiheit geprägt, die wir heute gar nicht mehr so kennen. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns als Christen diese Freiheit immer wieder erkämpfen und dass wir uns von diesem Mehltau nicht ersticken lassen und dass wir nicht selber anfangen, unsere Überzeugung nur noch hinter vorgehaltener Hand und in geschlossenen Räumen zu propagieren. Es kostet heute wesentlich mehr, sich etwa im Kontext einer öffentlichen Universitätsdiskussion eindeutig gegen eine praktizierte Homosexualität zu positionieren, als das noch vor 20, 25 Jahren der Fall war. Wir haben einen großen Teil unserer geistigen Freiheit in unserem Land längst verspielt. Und das Traurige daran ist, dass viele Christen das bis heute nicht mal gemerkt haben. Und genau darauf zielen die Bildungspläne. Nicht Toleranz einzufordern, was eine Selbstverständlichkeit wäre, sondern Akzeptanz einzufordern. Und ein Beispiel, wie sich das dann im praktischen Unterricht auswirken kann, dieses Beispiel hat die Genderkritikerin Beatrix von Storch, eine Europaabgeordnete, so beschrieben. Beispiel für ein Diktat, dritte Klasse Schleswig-Holstein. Zitat, meine Mutter Nora hat Samenzellen von einem netten Mann aus Dänemark bekommen. Meine Mutter Anna hat mich adoptiert. Jetzt lebe ich mit 2 Müttern und 3 Vätern. Zitat Ende. Diktat, dritte Klasse. Das heißt, durch Gendern bis in den Deutschunterricht der Grundschule. Und so sieht es im Prinzip auch der Bildungsplan in Niedersachsen vor, den Rot-Grün zusammen mit der FDP beschlossen hat, nämlich dass die Vielfalt sexueller geschlechtlicher Identitäten und gleichgeschlechtlicher Lebensweisen in allen Fächern und allen Klassenstufen angemessen behandelt und angemessen abgebildet werden muss. Was heißt jetzt angemessen? Da geht es natürlich wieder um Bewertungsfragen. Und damit diese Bewertung auch richtig geschieht, nämlich im Sinne des Gendermärchens, soll die Durchführung in Niedersachsen begleitet werden, Kritiker sagen überwacht werden, von der Homo-Lobby-Initiative Schlau. Also Schlau, das heißt schwule, lesbische, bi, trans Aufklärung. Und diese Organisation soll nun nach dem Willen unserer Landesregierung quasi dafür sorgen und das begleiten, dass dieses Konzept in den Schulen auch richtig umgesetzt wird. Und die haben teilweise versucht zu erreichen, dass die Lehrer den Unterricht verlassen müssen, während sie mit den Kindern dort interagieren. Und in solchen Zusammenhängen ist es einfach wichtig, dass die Eltern ihr Recht einfordern und da wirklich kämpfen an dieser Stelle und das nicht einfach zulassen, was mit ihren Kindern dort geschehen kann. Mit den Seelen ihrer Kinder zumindest. Und das ist schon mal das Wichtigste. Also, das Gendermärchen fordert Unterwerfung. Das heißt, wir sollen in Zukunft für richtig halten, was wir bisher aus biblischen Gründen für Sünde gehalten haben. Und das heißt, unsere Kinder sollen ein anderes Wertefundament bekommen. Sie sollen ein anderes Menschenbild übernehmen und dafür das Menschenbild der Bibel ablegen. Gender Mainstreaming ist Zwangsmissionierung im Auftrag des Staates, ein pädagogischer Kreuzzug zur ideologischen Umerziehung. Oder zugespitzt formuliert, man will uns zwingen, ein Märchen oder, wenn man das etwas vornehmer ausdrücken will, einen Mythos zu glauben und auf der Basis dieses Mythos dann auch unser Leben zu gestalten und unsere Kinder zu erziehen. Und deswegen müssen wir uns jetzt noch mal kurz klar machen, was uns dieses Märchen eigentlich erzählt. Der Titel dieses Märchens kann nicht Hänsel und Gretel sein, das wäre ja auch wieder heterosexuell gedacht, sondern der Titel des Märchens kann dann vielleicht nur heißen Gender und Gender und Gender. Also, B, das Gender-Märchen erzählt uns von mindestens 60 verschiedenen Geschlechtern. Bis 4000, sagen manche. Sie können auf Facebook inzwischen mindestens zwischen 60 verschiedenen Geschlechtern wählen. Also wenn Sie Ihre Identität beschreiben sollen, dann geben Sie nicht nur an männlich oder weiblich, sondern Sie können sagen androgyn, bigender, gendervariabel, genderquer, intersexuell, nicht-binär, pangeschlecht, transweiblich und so weiter und so weiter. Also 60 verschiedene Dinge können Sie da ankreuzen. Inzwischen, manche werden auch definiert. Sie können sich als Butch zum Beispiel dort zu erkennen geben. Das ist der Mann, maskuline Typ in einer lesbischen Beziehung. Oder sie können sich als Femme definieren, als femininen Typ in einer lesbischen Beziehung, was auch immer. Und daher kommt ja auch diese ganze, ich sag das mal, die WC-Diskussion, ja, dass vielen Gender-Aktivisten dann die zweigeteilten Toiletten nicht mehr reichen. Warum sind zweigeteilte Toiletten, also hier haben wir überall noch Männer- und Frauentoiletten, für das Genderdenken gefährlich? Weil sie die Heterosexualität immer noch fortschreiben, immer noch davon ausgehen, dass es Männer und Frauen gibt und dass das die beiden Optionen sind. Und die einen gehen eben auf die Männertoilette und die anderen auf die Frauentoilette. Und als die EKD im letzten Jahr 2014 in Hannover ihr großes Genderzentrum eingerichtet haben, also zur Durchsetzung des Genderdenkens im Rahmen der evangelischen Kirche in Deutschland, da hat die größte öffentliche Aufmerksamkeit erregt, dass die Kirchenführer ganz stolz die Einrichtung einer neuen Toilette bekannt gegeben haben, noch verziert. Diese Tür war auch im Internet zu finden mit einem Blumengebinde, die nun nicht mehr trennt nach Männern oder Frauen. Wobei diese 60er-Zahl auch vergleichsweise bescheiden ist. Der Verband der Intersexuellen spricht inzwischen sogar von 4000 verschiedenen Varianzen der geschlechtlichen Differenzierung, wie man das nennt. Und man kann sich vorstellen, wie viele Toiletten da in Zukunft benötigt werden. Gut, die Sanitärbetriebe werden sich freuen. Und so fragen wir nun zurück, ich bitte das zu entschuldigen, ganz naiv, der biologische Unterschied zwischen Männern und Frauen, aber ist das nicht eine Tatsache? Ist das nicht eine Tatsache, eine biologische Tatsache? Was antworten dann die Gender-Protagonisten? Sie sagen ja, ja, das stimmt schon, aber dieser kleine Unterschied ist für deine Identität, für dein Wesen völlig unwichtig und nebensächlich. Und das ist Punkt C, der zum Glauben an das Gendermärchen gehört. Das Gendermärchen erklärt Biologie für unwichtig. Die grundsätzliche Bedeutung des biologischen Unterschieds Mann-Frau wird ausgehebelt. Man spricht auch von der Dekonstruktion des biologischen Geschlechts. Und Heike Schmoll von der FAZ hat zu Recht gesagt, man wolle das biologische Geschlecht bis zur Belanglosigkeit dekonstruieren. Na klar, wenn der Gegenpol Mann-Frau unwichtig wird, dann kann auch Heterosexualität nicht mehr als Norm für Sexualität verstanden werden. Dass Hetero als normal gilt und Homo als unnormal, das ist euch nur von eurer Tradition und eurer Familie so anerzogen worden. Klammer auf, die statistischen Daten sagen ja auch einiges dazu, dass nur ein verschwindend geringer Anteil der Bevölkerung sich als homosexuell bezeichnet. Nun gut, da würde uns gesagt, das ist eben das schwere Gewicht der Tradition, dass die Leute aus diesem alten Hetero-Gefängnis noch nicht herauskommen. Ihr seid eben das Opfer einer Zwangsheterosexualisierung. Und deswegen müsst ihr schnellstens umlernen und am besten schon vom Kindergarten an einsehen und verstehen, dass Homosexualität mindestens genauso normal und sinnvoll ist. Entscheidend ist also nicht das soziale, nicht das biologische Geschlecht, sondern das soziale, das sogenannte soziale Geschlecht. Also im Englischen gibt es dafür zwei Begriffe. Einmal der Begriff Sex, der beschreibt ganz normal das biologische Geschlecht und davon gibt es eben nur zwei. Das ist die Polarität von Mann und Frau, das ist die heterosexuelle Grundstruktur der Schöpfung. Und demgegenüber wird der Begriff Gender verwendet für ein soziales Geschlecht. Das biologische Geschlecht ist vorgegeben, okay, gut, das kann dann auch noch verändert werden durch Operationen, durch Geschlechtsumwandlung, was ja auch teilweise geschieht. Aber das soziale Geschlecht, was das eigentlich Entscheidende ist, wie das Gendermärchen behauptet, das ist nur vorgegeben, das ist nur anerzogen. Du spielst nur eine Geschlechterrolle und wenn du nur eine Rolle spielst, kannst du auch eine neue Rolle lernen. Was anerzogen wurde, kann auch aberzogen werden. Es ist veränderbar. Und das sollen, wenn es nach den Bildungsplanern geht, unsere Kinder als Wahrheit lernen, möglichst schon im Kindergarten. Dass der Mensch sich eben nicht grundsätzlich als Mann und Frau unterscheidet, das wäre wieder das alte Denken der sogenannten Zwangsheterosexualität oder Zwangsheteronormativität. Nein, dieser kleine biologische Unterschied, so sollen sie lernen, ist völlig nebensächlich für deine Identität, für dein Wesen. Und alles andere, was Männer und Frauen sonst unterscheidet, das ist lediglich gesellschaftlich und kulturell anerzogen. Das ist lediglich durch deine Tradition geprägt, durch deine Religion geprägt, durch deine Umwelt geprägt. Es ist erlernt und kann deshalb auch verändert werden. Und deshalb gibt es nicht Mann sein und Frau sein als zwingende Alternative. Das wäre noch das alte Hetero-Denken, das wäre eben diese Sex-Definition, zwei grundlegende Geschlechter. Sondern es gibt in der Debatte und in den Entscheidungen der gesellschaftlich relevanten Institutionen nur noch Gender. Wenn Sie mich fragen, wo kommt der Begriff her? Der kommt ursprünglich aus der Grammatik und bezeichnete das Geschlecht eines Wortes, also Maskulinum, Femininum, Neutrum. Der Hund, das Auto, die Schreibmaschine. Das war eigentlich Gender. Und das ist nun gewissermaßen herausgenommen worden zur Bezeichnung dieser Ideologie. Gender statt Sex, 4000 Varianten statt zwei Pole oder zumindest 60 bis 80 erlernbare Rollen statt zwei festgegebener Wesensarten. Und Mainstreaming heißt eben, dieser Glaube soll in allen gesellschaftlichen Bereichen durchgesetzt werden. Und Sie sehen hier auch, dass der Genderismus nochmal etwas völlig anderes ist als der alte Feminismus. Und deswegen mögen viele alte Feministinnen, so die Kampfemanzen, wie wir sagen, vieles gar nicht, was so im Genderismus auf uns zukommt. Warum? Die verlieren plötzlich ihr Feindbild. Denn der alte Feminismus hat ja davon gelebt, dass es hier Frau, da Mann. Hier gut, da böse. Das war das alte Selbstverständnis des militanten Feminismus. Und denen geht jetzt im Grunde genommen der Gegner verloren. Der alte Feminismus war nicht Gender, er war polar. Er hatte einen zwingend heterosexuellen Ansatz. Frau gegen Mann, das war Alice Schwarzer und Co. Und Gender Mainstreaming will mehr. Es wird ja uns immer verkauft, ja, es ging um Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit und weiter. Darum geht es gar nicht im Kern allein. Es geht um eine umfassende Änderung unseres Denkens, unserer Einstellung, unseres Menschenbildes im Hinblick auf die Frage des Wesens, des Menschen. Und darum handelt es sich hier eindeutig um eine Kulturrevolution, um den Generalangriff auf das biblische Menschenbild und damit auch auf das Verständnis der Sexualität. Und es geht eben darum, unterschiedlichste sexuelle Identitäten und Spielarten alle in gleicher Weise zu akzeptieren und zu fördern. Und daher kommt auch dieser Begriff LSBTTIQ, der Ihnen sicherlich auch schon mal aufgefallen ist. Das wird auch gern mit dem Begriff Diversity zusammengefasst, also Vielfalt, und das klingt ja immer gut, Buntheit, Vielfalt, wollen ja alle, dagegen könne ja niemand was wollen, aber dieses Verständnis von Diversity wird im Gegensatz zum klassischen biblischen Menschenbild verwendet. Und dann gibt es eben L, das steht für Lesben, S für Schwule, B steht für Bisexuelle, also jemand, der sich zu beiden Geschlechtern hingezogen fühlt. Transgender ist jemand, der empfindet wie das entgegengesetzte Geschlecht oder zu empfinden meint oder zu empfinden behauptet. Transsexuelle, das sind Leute, die eine Geschlechtsumwandlung operativ anstreben. Intersexuelle, die sich als zwischen den Geschlechtern stehend empfinden. Und schließlich quer, was oft als Sammelbegriff für alles verwendet wird, was sich gegen den heterosexuellen Grundansatz wendet. Diese Abkürzung taucht ja auch immer wieder LSBTTIQ im Zusammenhang mit der Diskussion zu den Bildungsplänen auf. Und daraus folgt nun ein vierter Aspekt, der zum Gendermärchen gehört, D. Das Gendermärchen erklärt Geschlecht für veränderbar und wahlfrei. Also das Geschlecht wird Ihnen nicht mehr mitgegeben durch Geburt. Da kommen Sie eben zufällig mit einem männlichen oder einem weiblichen Geschlechtsorgan raus. Aber das entspricht nicht Ihrem Wesen, sondern der Mensch wird verflüssigt. Ja, das soziale Geschlecht, die Geschlechterrolle, die ist veränderbar. Die ist wahlfrei, die ist disponibel. Wie gesagt, was anerzogen wurde, kann auch wieder aberzogen werden. Und in dem Sinne hat es auch schon der alte Feminismus formuliert, etwa Simone de Beauvoir, die große alte Dame der Feministen, die gesagt hat, man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird zur Frau gemacht. Das schrieb sie schon 1949, das war eine der Kampfparolen des Feminismus. Und sie forderte dann, es sei an der Zeit, die patriarchalische Unterdrückung endlich abzuschütteln und der Sklaverei der Mutterschaft zu entfliehen, Zitat Ende. Es geht also um die Verflüssigung der geschlechtlichen Identität, und das hat dann alle möglichen pädagogischen Umsetzungen gefunden, etwa an der Egalia-Vorschule in Stockholm. Egalia-Vorschule, da steckt auch schon der Begriff der Gleichheit drin, wurde auf die Benutzung der Pronomina sie und er verzichtet. Es wurde also verboten, sie zu sagen und er zu sagen, ist ja wieder der alte Hetero-Ansatz. Stattdessen sollten die Kinder nur als Freunde bezeichnet werden. Ja, und irgendwann werden sie dann ihre sexuelle Identität selbst bestimmen. Man sollte dem bitteschön nicht vorgreifen. Und der Feindbegriff in dieser ganzen Diskussion, der wird Ihnen auch schon begegnet sein, ist der Begriff des Stereotypen. Stereotyp ist ja eigentlich ein negativ konnotierter Begriff. Also normalerweise sagen wir, wenn ein Autor sehr langweilig schreibt und immer wieder die gleichen Sprachfiguren verwendet, dann sagt man, der hat einen Stereotypen-Stil. Aber hier wird als Kampfbegriff der Gender-Leute Stereotyp eigentlich für etwas Positives verwendet, nämlich, dass es eine klare, feste Identität gibt. Und da sagt man, das ist Stereotyp gedacht. Dass du einmal Mann, immer Mann, also was sollen diese Stereotypen? Das sind versklavende Festlegungen, und diese Stereotypen muss man aufbrechen. Und das muss schon im Kindergarten beginnen, damit die Menschen sich gar nicht erst an ein falsches Denken gewöhnen. Die Soziologin Gabriele Kubi hat sehr eindrucksvoll beschrieben, was hier geschieht. Und ich möchte auf ihr Buch Die globale sexuelle Revolution ausdrücklich hinweisen. Es bietet eine sehr gründliche Analyse auch der Genese, also der Entstehung dieses Genderismus. Man muss nicht allen theologischen Bewertungen von Frau Kubi zustimmen, aber die Problematik wird von ihr gut diagnostiziert. Und sie schreibt, Zitat, es geht um die Schaffung des neuen Menschen für die schöne neue Welt. Aldous Huxley, Brave New World. Der geschlechtsvariable, bindungslose Mensch, den kaum mehr etwas anderes interessiert als seine eigene Triebbefriedigung. Mit ihm und ihr kann der Staat, der immer eine Tendenz zur Diktatur hat, alles machen. Zitat Ende. Und diesem Ziel kommt natürlich auch die Früh- und Zwangssexualisierung der Kinder entgegen. Und darum kämpft die Gender-Mafia auch mit allen Mitteln gegen die Möglichkeit der Eltern, ihre Kinder vom Sexualkundeunterricht etwa abzumelden. Also wenn Eltern sagen, die sexuelle Aufklärung ist unsere Sache, das überlassen wir nicht einer fremden Lehrkraft gewissermaßen, dann kann es passieren, dass den Eltern schwerste Vorhaltungen gemacht wurden. Sie würden die Schulpflicht unterlaufen, bis dahin, dass ihnen dann inhaftiert angedroht wird. Also es ist ein Punkt, an dem der Gewissensschutz in unserer Gesellschaft auch ganz gezielt ausgehebelt wird. Und natürlich führt die Auflösung der Geschlechterpolarität zwangsläufig zu einer Beschädigung und Destruierung des klassischen Familienbegriffs. Und die normale Familie wird als Leitbild abgeschafft. Das haben sie auch in den Talkshows, und da sitzen dann immer Vertreter, für die das eigentlich ganz selbstverständlich ist, dass die klassische Familie sich längst überlebt hat und dass alles Patchwork-Modelle nur noch sind, auf Zeit gebildet, und Alleinerziehende seien eine gewisse neue Form der Normalität. Und das ist eine optische Täuschung, liebe Leute, die uns da in den Talkshows vorgeführt wird und die mithilfe der Medien permanent inszeniert wird. Weil auch die Mehrheit der Journalisten das christliche Menschenbild weder lebt noch befürwortet. Und das führt uns zu einem fünften Aspekt des Gendermärchens. Das Gendermärchen erklärt das Normale für unnormal. Und das geschieht ständig in den Medien. Wir müssen wissen, die wirkliche Wirklichkeit ist anders, als das Gendermärchen uns weismachen will. Und das zeigt nüchtern ein Blick auf die Zahlen, die nämlich sehr viel deutlicher die Normalität der Realität widerspiegeln. Fast 80% aller Eltern in Deutschland sind verheiratet. Hätte man nicht gedacht bei dem, was uns in den Medien als Wirklichkeit vorgeführt wird. Weiter. Nur etwa 8% der Eltern leben unverheiratet zusammen. Das heißt, umgekehrt, 80% der minderjährigen Kinder leben bei verheirateten Eltern. Die übrigen ca. 13%, die dann noch verbleiben, sind alleinerziehend. Aber das ist eine ganz deutliche Minderheit. In den klassischen Familien leben 11,5 Millionen Kinder. In den klassischen Familien 11,5 Millionen Kinder in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften leben nur etwa 1,5 Millionen Kinder. Die Normalität ist sehr viel normaler, als uns von den Medien vermittelt wird, und eingetragene Homopartnerschaften sind zahlenmäßig ohnehin nur eine völlige Randerscheinung. Und dennoch wird uns ständig in der veröffentlichten Meinung eingetrichtert, dass die klassische Familie nicht mehr zeitgemäß und längst ein Auslaufmodell sei. Wir sollen das glauben. Und natürlich begann die Dekonstruktion von Vater und Mutter schon bei den Alt-68ern, also den Neomarxisten der Frankfurter Schule. Die wollten damit Autorität zerstören, um ihr neues Gesellschaftskonzept durchzusetzen. Aber hier geschieht das noch mit einer ganz anderen, viel grundsätzlicheren Ausrichtung. Und es ist wichtig zu wissen, dass die Abschaffung des Vater- und Mutterbegriffs vom Europarat im Jahr 2010 ausdrücklich empfohlen wurde. Im Jahr 2010 hat der Europarat ein Papier beschlossen, in dem ausdrücklich empfohlen wird, langfristig die Begriffe Vater und Mutter abzuschaffen und stattdessen Eltern 1 und Eltern 2 einzuführen. Fragen Sie mal Ihren Europaabgeordneten danach. Das heißt, im politisch korrekten Kindergarten könnten die Kleinen dann bald nicht mehr erzählen, Papa hat mich gebracht und Mama wird mich wieder abholen, sondern die müssen dann sagen, Eltern 1 hat mich gebracht und Eltern 2 holt mich wieder ab. Ist die Frage, wer ist denn Eltern 1 und wer ist Eltern 2? Ja? Und hier begegnen wir natürlich einer ganz klaren Umdeutung des Familienbegriffs auch. Aber der steht ja nun mal im Grundgesetz drin und deswegen wollen die Leute ihn nicht aufgeben. Sie wollen an dem Familienbegriff festhalten, aber ihn einfach neu definieren. Das heißt, sie haben die alte Hülle und stecken einfach was anderes rein. Und sogar eine sogenannte konservative Partei wie die CDU hat eine neue Familiendefinition gefunden. Hören Sie mal die Definition, die von Angela Merkel und anderen vertreten wird. Da heißt es, Familie ist dort, wo Erwachsene für Kinder und Kinder für Erwachsene Verantwortung übernehmen. Zitat Ende. Diese Definition passt auf jedes Patchwork-Konstrukt, diese Definition passt auf jede Homo-Ehe. Diese Definition ist eine Absage an die Verbindlichkeit des christlichen Familienmodells oder auch nur des abendländischen Familienmodells. Und so füllt man den Begriff der Familie immer wieder neu und die sogenannte evangelische Kirche in Deutschland läuft mit angestrengtem Tempo diesem Trend hinterher. Es können jetzt homosexuelle Partnerschaften in Pfarrhäusern praktiziert werden. Es gibt immer mal wieder widerrechtliche Schwulentrauungen in den Kirchen. Es gibt das Genderzentrum in Hannover und vieles mehr. Also man hat manchmal den Eindruck, dass die EKD fürchtet, den Anschluss an den Fortschritt zu verpassen und jetzt umso eifriger sich bestimmte Bischöfe darum bemühen, deutlich zu machen, dass doch natürlich die Kirche auch für Homo-Ehen sei. Und dieser ganze Trend wird weiter von staatlichen Institutionen gefördert. Es gibt in Deutschland zurzeit mehr als 220 Professuren bzw. Dozentenstellen, die sich mit vollem oder mit Teilschwerpunkt den Gender Studies widmen. Interessanterweise sind da vor allem Frauen in Aktion. Das ist also noch nicht so ganz durchgegendert offensichtlich. Und auch andere Entscheidungen innerhalb der Gesellschaft fördern das. Sie haben das wahrscheinlich mitbekommen. Im September letzten Jahres, da hat der Deutsche Ethikrat eine revolutionäre Entscheidung getroffen. Die ist leider in der Öffentlichkeit nur kurz diskutiert worden. Sie wissen, der Deutsche Ethikrat ist das höchste Sachverständigengremium, das die Bundesregierung ethisch berät, 26 Personen zur Hälfte vom Bundestag und zur Hälfte von der Bundesregierung berufen. Und dieser Deutsche Ethikrat hat eine Neuregelung des Umgangs mit Inzest gefordert. Er hat sich nämlich ausgesprochen für die Abschaffung des Inzest-Tabus und er hat damit natürlich auch zu einer weiteren Unterhöhlung der christlichen Familienidentität beigetragen. Das hat damals die FAZ auch deutlich geschrieben. Unter der Überschrift Familie in Gefahr schrieb die FAZ, die Familie gibt einen Rahmen, das ist eine Ordnung mit bestimmten Plätzen, Vater, Mutter, Kinder. Diese Ordnung ist in Gefahr. Und nicht erst durch das Votum des Ethikrates über das Inzestverbot. Aber dieses Votum passt in den allgemeinen Trend, Ehe und Familie für beliebig zu erklären, ja, sie ganz in Frage zu stellen. Zitat Ende. Leider hat auch die FAZ nicht immer mit dieser Konsequenz sich in dieser Debatte geäußert, aber immerhin haben wir dort noch häufiger den einen oder anderen nachdenklichen Artikel gefunden. Und nun müssen wir zu einem letzten Punkt in diesem Zusammenhang kommen. Das Gendermärchen fordert nicht nur Glauben und Unterwerfung, erzählt von 60 bis 4000 Geschlechtern, erklärt Biologie für unwichtig, erklärt Geschlecht für veränderbar und wahlfrei, erklärt das Normale für unnormal. Es bleibt nicht folgenlos, obwohl es ein Märchen ist, nämlich das Gendermärchen zerstört die Identität und die Freiheit. Eine der Hauptstichwortgeberinnen des ganzen Gender-Prozesses ist Judith Butler. Sie hat auch immer wieder verschiedene Preise von Universitäten erhalten. Und ihr Hauptwerk heißt Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity, 1990. Und dieser Untertitel ist eigentlich entscheidend. Es geht um die Unterwanderung der Identität, den subversiven Angriff auf die Identität, the Subversion of Identity. Es geht um die Zerschlagung dessen, was sie dann diffamiert als Stereotypen. Und sie hat uns schon vor Jahren darauf hingewiesen, wie Frau Butler, dass man nie früh genug mit der gendersensiblen Sprache anfangen kann. Und sie hat dafür ein interessantes Beispiel gebracht. Sie sagt, schon der Ausspruch der Hebamme bei der Entbindung, wenn sie sagt, es ist ein Mädchen, ist nicht nur eine Beschreibung des Offensichtlichen, sondern eine Zuschreibung. Wenn die Hebamme sagt, es ist ein Mädchen, dann heißt das, du sollst ein Mädchen sein. Und das sei bereits determinierend, was im Kreissaal beginne. Also das ist so in etwa das intellektuelle Niveau von Frau Butler. Also schon, sie hat das dann teilweise sehr komplex wirkend beschrieben. Aber es geht letztlich immer wieder um das eine, um diesen anti-identitären Ansatz. Es geht um eine subversive Gender-Theorie. Es geht um die Zerschlagung der festen Identität des Menschen. Und dadurch wird der Mensch, für den Menschen verfügbar und letztlich manipulierbar. Wenn nicht mehr feststeht, wer sie sind. Und wenn der Staat und alle möglichen erziehenden Instanzen eingreifen können, dann ist die Frage, wer verfügt über unsere Identität? Tja, ne? Genau. C.S. Lewis hat das schon vor etwa 40 Jahren geschrieben. In einem Aufsatz über die Abschaffung des Menschen, da sagt C.S. Lewis dieses, Zitat, die Macht des Menschen, aus sich zu machen, was ihm beliebt, bedeutet letztlich, die Macht einiger weniger aus anderen zu machen, was ihnen beliebt. Zitat Ende. Die Macht des Menschen aus sich zu machen, was ihm beliebt, bedeutet letztlich, die Macht einiger weniger aus anderen zu machen, was ihnen beliebt. Und das ist die zwangsläufige Folge. Wenn der Mensch Gottes Ordnung zerstört und seine eigene Ordnung an dessen Stelle setzt, dann fallen die Schranken, dann fallen die Schutzwälle, dann wird der Mensch unbegrenzt und ungebremst auf den Menschen losgelassen. Und dann kann die Zerstörungskraft der Sünde sich austoben. Und wo so der Mensch sich des Menschen bemächtigt, da wird auch die Freiheit des menschlichen Zusammenlebens in einer Gesellschaft letztlich erstickt. Und das hat Birgit Kelle in einem Interview mit der Jungen Freiheit im März diesen Jahres sehr gut formuliert, worauf diese ganze Dynamik des Gender Mainstreaming ziele. Sie schreibt, oder sie sagt in diesem Interview mit der Jungen Freiheit, die sich übrigens auch sehr, sehr mutig und sehr, sehr klar positioniert in dieser Gender-Debatte immer wieder geäußert hat. Zitat, die Familie aber, die von Gender-Mainstreaming zerstört werden soll, ist die Keimzelle unserer Freiheit. Eine stabile Familie braucht den Staat nicht. Denn diese Verbindung von Mann und Frau, aus der ein Kind entsteht, ist die natürlichste Bindung der Welt. Wird diese Zelle der Freiheit zerstört, entsteht eine Gesellschaft von Individuen, die dann vollständig auf Staat und Gesellschaft angewiesen sind und natürlich dadurch zunehmend abhängig werden. Und diesen Mechanismus beobachten wir ja jetzt schon, dass die ganzen psychischen Störungen, die durch die Entwurzelung der Kinder und die frühe Trennung der Kinder von der elterlichen Geborgenheit entstehen, von wem werden die wieder kuriert? Von staatlich beauftragten Erziehern, Pädagogen, Psychologen. Das heißt, hier schafft der Staat sich auch ein weites Betätigungsfeld, um sozusagen den Schaden, den er selbst angerichtet hat, vermeintlich selbst wieder kurieren zu wollen und auf diesem Wege natürlich weitere Möglichkeiten findet, die Menschen im Sinne seiner eigenen Ideologie zu indoktrinieren. Märchen sind nicht wahr, aber sie können trotzdem eine starke Wirkung entfalten. Und die zerstörerischen Wirkungen des Gendermärchens sind schon jetzt in unserer Gesellschaft mit Händen zu greifen. Lassen Sie uns in einem letzten Gedankengang nun abschließend versuchen, die Grundlinie dessen nochmal in den Blick zu nehmen, worin unsere Aufgabe als Christen in dieser Situation besteht. Also wir haben jetzt ausführlich den Angriff auf die Familie studiert, diese beiden Ziele diagnostiziert, erstens Einmischung in die Familien und zweitens das Ziel dieser Einmischung, wiederum nämlich die Bekehrung zum Glauben an das Gendermärchen. Jetzt wollen wir in einem Teil B noch kurz nach unserer Antwort fragen. Und da muss man ganz eindeutig sagen, die Antwort, die die Bibel auf diese Herausforderung gibt, ist die Schöpfungsordnung. Und das Erste, was wir festhalten müssen, die Schöpfungsordnung ist eindeutig. Wir verdanken unser Leben dem allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erden. Und daran sehen Sie, wie auch die ganze Frage des Schöpferseins Gottes untrennbar mit unserer Identität zusammenhängt. Und dieser Schöpfer hat uns ein klares Konzept mitgegeben, ein klares Konzept kommuniziert, wie unser Leben angelegt sein soll und wie wir als Menschen miteinander und füreinander vor Gott leben sollen. Und dieses Konzept nennt die Theologie eben das christliche Menschenbild. Und ein Grundbaustein dieses christlichen Menschenbildes ist das biblische Verständnis von Ehe, Familie und Erziehung. Ich will es mal in wenigen Strichen zusammenfassen. Ehe ist das verbindliche Modell für das Zusammenleben von Mann und Frau. Und liebe Leute, deswegen ist es so wichtig, dass wir auch in unseren Gemeinden hier wirklich eine eindeutige Position formulieren. Und dass wir auch in unserer Gemeindepraxis daran nicht rütteln lassen, was Ehe ist, was nach Gottes Definition Ehe ist. Ein Mann, eine Frau, bis das der Tod euch scheide, Matthäus 19. Dafür hat Gott verbindlich die Ehe vorgegeben und sie auf ein ganzes Leben hin angelegt. Und dann zweitens, unter dem Schutz einer Ehe soll nun die kommende Generation gezeugt, aufgezogen, geschützt und gefördert werden. Im Schutzraum Familie sollen die Kinder stark gemacht werden und zur Übernahme von Verantwortung hingeführt und ermutigt werden. Und natürlich weiß die Gemeinde Jesu auch um Schuld, um die Folgen von Schuld, um das Zerbrechen dieses familiären Zusammenhangs. Und hier ist die Gemeinde seelsorgerlich gefordert. Und Gott kann in jede Notsituation hinein sprechen und handeln und sich erbarmen und auch aus den traurigsten Scherben wieder etwas Gutes geschehen lassen und werden lassen. Aber wir müssen ganz eindeutig und klar sein in dem, was wir als das Modell Gottes predigen. Und wir dürfen das nicht unterhöhlen lassen durch die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung. Und schließlich drittens, Ehe und Familie sind keine austauschbaren Formen und leeren Hülsen. Sie sind auch nicht das historische Entstehungsprodukt einer bestimmten kulturgeschichtlichen Entwicklung, sondern sie sind das verbindliche göttliche Modell für das Miteinander von Mann und Frau. Und von daher haben wir eine ganz klare Familiendefinition in der Bibel vorgegeben. Familie, das ist eine rechtsverbindliche Ehe zwischen einem Mann und einer Frau auf Lebenszeit angelegt, in der, wenn Gott es schenkt, gemeinsam Kinder aufgezogen werden. Das ist Familie und nichts anderes. Also Familie ist auch schon vollgültig, wenn Mann und Frau verheiratet sind. Und natürlich ist es immer ein Geschenk, wenn dann auch noch Kinder geboren werden. Aber das ist Familie, eine rechtsverbindliche Ehe zwischen einem Mann und einer Frau auf Lebenszeit angelegt, in der, wenn Gott es schenkt, gemeinsam Kinder aufgezogen werden. Und liebe Leute, wie kostbar dieser Schatz ist, wie kostbar auch dieses Wissen ist und diese Gewissheit, das wird uns in Zeiten wie dieser ganz neu bewusst. Ich habe in diesem Jahr fünf Trauungen durchführen können an ganz unterschiedlichen Orten Deutschlands. Und das ist immer eine große Freude, den Eheleuten dann nochmal dieses biblische Modell als Gewissheit an den Anfang mitgeben zu können. Und es ist mir auch wichtig, in den Traupredigten dieses biblische Schöpfungsmodell gerade in seinem Kontrast zu dem, was der Zeitgeist behauptet, deutlich zu konturieren und zu begründen und zu verteidigen. Und ich sage den Brautleuten dann immer wieder, ihr tretet mit eurer Ehe in eine Wirklichkeit ein, die größer ist als ihr selbst, die sogar größer ist als eure Liebe zueinander. Und diese Wirklichkeit, in die ihr mit eurer Ehe eintretet, ist die Schöpfungsordnung Gottes, die eurer Ehe mehr geben will als nur einen Rahmen, die eure Ehe und eure Liebe auch ein Stück weit tragen kann. Und mit diesem Schatz müssen wir wuchern. Und jetzt fragen wir, wie begründen wir das? Die Schöpfungsordnung, das ist mein zweiter Punkt im Hinblick auf unsere Antwort, ist natürlich, sie ist normal und das müssen wir wieder sagen. Klammer auf, wir müssen dabei wissen, dass das auch nur die vorletzte Begründung ist. Wenn es eine vorletzte Begründung gibt, gibt es auch noch eine letzte Begründung. Aber das ist die Schlüsselfrage unserer Ethik, liebe Geschwister. Auch wie wir erziehen, wie wir im Kindergottesdienst, wie wir in unserer Jugendarbeit, wie wir in unseren Familien darüber reden, was wir vermitteln. Und wir haben die Verantwortung von Gott hier, dieses biblische Konzept ganz klar und eindeutig und ohne Abstriche zu vermitteln. Warum etwa halten wir die Homo-Ehe für falsch? Das müssen wir unseren Kindern erklären. Da schulden wir eine Antwort. Warum sind wir überzeugt, dass die klassische Familie richtig ist im Sinne der Bibel? Da können wir uns nicht einfach nur auf eine abendländische Tradition zurückziehen. Was ist es? Was ist die vorletzte Begründung? Die vorletzte Begründung ist zunächst mal die der Normalität und des Natürlichen. Das ist übrigens typisch für die römisch-katholische Begründung, die sehr viel stärker vom Naturrecht her argumentiert als die evangelische Theologie. Und diese typische römisch-katholische Begründung finden Sie bei so wichtigen Protagonistinnen in dieser Debatte wie Gabriele Kubi oder auch der Journalistin Birgit Kelle oder auch dem Philosophen Robert Spähmann, der sich sehr hilfreich in dieser Debatte immer wieder zu Wort gemeldet hat. Birgit Kelle schreibt, ich erinnere das nochmal, die Familie, die von Gender Mainstreaming zerstört werden soll, ist die Keimzelle unserer Freiheit. Diese Verbindung von Mann und Frau, aus der ein Kind entsteht, ist die natürlichste Bindung der Welt. Und der Philosoph Robert Spähmann hat es so gesagt, er fordert die Besinnung auf das, was er eine normative Normalität nennt. Das ist interessant, er hat ein sehr bemerkenswertes Vorwort zu diesem Buch von Gabriele Kubi geschrieben. Und dort spricht Robert Spähmann von der normativen Normalität. Er sagt, wir müssen endlich mal fordern, dass das, was normal ist, auch in dem Sinne normativ ist. Ohne Normalität, sagt er, würde kein praktisches Leben funktionieren. Und Spähmann nennt das eine schöne Gewohnheit, das sei naturgemäß, das sei natürlich. Und in dem Sinne ist der Genderismus wieder natürlich nach Spähmann. Der Genderismus fordert, dass wir uns von unserer eigenen Natur emanzipieren. Und darum ist er antihuman. Und beschädigt den Menschen. Und dafür, dass der Genderismus den Menschen beschädigt, lassen sich eben viele Belege aus dem Bereich der Naturwissenschaften anführen. Es gibt naturwissenschaftlich massive Widersprüche. Ich habe viel mit Medizinern zu tun, zum Beispiel eben auch aus der Medizin. Also wirklich ein wissenschaftlich arbeitender Mediziner, der wenn man mit denen redet, die lachen immer nur über den Genderismus. Und die sagen mal, wie kann man das glauben? Die können sich mal gar nicht vorstellen, dass das gesellschaftlich inzwischen so eine Wirkung bekommen hat, weil es denen einfach aufgrund ihrer medizinischen Expertise her so absolut undenkbar erscheint. Ja, wenn man in die Neurologie hineinschaut oder die Embryologie, bereits ab der 26. Schwangerschaftswoche gibt es unveränderbare Unterschiede im Aufbau des Gehirns zwischen Jungs und Mädchen etwa. Neurologen warnen immer wieder, wie Manfred Spreng, vor Sprachentwicklungsstörungen und so weiter und so weiter. In Norwegen hat die Konfrontation mit den harten Naturwissenschaften dazu geführt, dass die staatliche Finanzierung des Genderprogramms beerdigt wurde. Das war mal eine erfreuliche Entwicklung. Da hat der Soziologe und Komiker Harald Eyer Fernsehinterviews gemacht. Er hat erst vor allem aus dem angelsächsischen Raum Naturwissenschaftler zu dieser Frage interviewt und hat dann ihre ganzen Argumente gegen den Genderismus und für die klare Unterscheidbarkeit von Männern und Frauen gesammelt und hat dann mit diesen Argumenten die Gender-Protagonisten konfrontiert und die Interviews mit denen aufgenommen. Und diese Interviews dann im öffentlichen Fernsehen gesendet. Und dabei haben die Gender-Vertreter ein so hilfloses und lächerliches Bild letztlich abgegeben, dass die Akzeptanz der finanziellen Genderförderung in der Bevölkerung nicht mehr gegeben war. Und dann hat der Staat dieses millionenschwere Projekt dann doch schnell wieder beerdigt. Ja? Und diese TV-Reihe hieß übrigens Hjernevask, also Gehirnwäsche. Von den Entwicklungspsychologen habe ich schon gesprochen. Gender verfehlt die Natur des Menschen. Und darum ist es natürlich logisch, dass es zum Konflikt mit soliden naturwissenschaftlichen Befunden kommt. Außerdem, dürfen wir nicht vergessen, würde der Genderismus natürlich den Fortbestand der Gesellschaft gefährden. Nun gut, dagegen wird was eingewendet? Wir haben ja die Reproduktivmedizin. Es gibt ja Samenspenden, Leihmütter. Und wieder sind die Kinder die Leidtragenden, weil bei ihnen das soziale und das biologische Geschlecht auseinandergerissen werden. Also, das ist die natürliche Begründung mit der Normalität. Allerdings ist die noch nicht ausreichend. Das war das Zitat von Birgit Kelle. Als Christen wissen wir, es gibt eine noch tiefer gehende Begründung der Schöpfungsordnung. Und die liegt darin, dass die Schöpfungsordnung von Gott offenbart ist. Und das ist der entscheidende Punkt, den wir auch in unserer Erziehung und unseren Kindern vermitteln müssen. Man könnte nämlich auf diese natürliche Begründung folgendermaßen antworten. Man könnte sagen, okay, für die Kinder ist das schädlich, das sehen wir ein, aber sobald keine Kinder betroffen sind, warum sollte dann etwa eine Homopartnerschaft unnatürlich sein, wenn sie doch niemandem schadet? So könnte man argumentieren. Zumal inzwischen ein großer Teil der Gesellschaft das gar nicht mehr als unnatürlich empfindet. Wir müssen ja auch feststellen, wie sich das Empfinden, teilweise unser eigenes Empfinden, gegenüber diesen Phänomenen verändert hat. Wie haben sie früher auf solche Befunde reagiert? Und für wie normal halten sie das heute inzwischen in der öffentlichen Debatte? Da ändert sich ja auch etwas an unserer Wahrnehmung. Und das könnte dann ein Homosexueller gegen Spähmann einwenden und sagen, also bitte, lieber Professor Spähmann, was du für natürlich hältst, das ist nur deine Konstruktion von Natur. Das ist nur eine Wertetradition, die du gelernt hast. Du sprichst ja selbst von einer schönen Gewohnheit. Aber Robert Spähmann, was man sich angewöhnt hat, das kann man sich auch wieder abgewöhnen. Und wer sagt denn, dass Homosexualität wieder natürlich ist? Man kann natürlich auf die Nachwuchsfrage verweisen. Aber da gibt es eben andere Möglichkeiten der Reproduktion, was übrigens Aldous Huxley schon mit dramatischer Klarheit in Brave New World in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts vorausgesehen hat. Die totale künstliche Herausnahme der Fortpflanzung aus der normalen Beziehung zwischen Mann und Frau. Er hat das als ein Horrorszenario beschrieben. Und Aldous Huxley hat dann in einem Vorwort zu einer späteren Auflage gesagt, er hätte sich damals, als er das erstmalig schrieb, und das ist ein Vorgang, den er 500 Jahre in die Zukunft etwa verlegt hat, oder 600 Jahre, er hätte sich damals nie vorstellen können, mit welch erschreckendem Tempo diese Terror- und Horrorversion und Vision Wirklichkeit werden könnte. Das ist dramatisch. Okay, also Reproduktion ist irgendwo noch technisch vielleicht möglich. Und mit dem Empfinden, ja, mit dem Empfinden sagen Leute, es ist eben nur Prägung. In Deutschland wird eben Rechtsfahren als normal empfunden und in England empfindet der Linksfahrer das Linksfahren als normal. Und Robert Spähmann, wie willst du dann belegen, dass die Monogamie natürlicher ist als die Polygamie? So könnte man ja weiterfragen. Wo ist der letzte Maßstab für die Kategorie natürlich? Wo ist der letzte Maßstab für die Kategorie unnatürlich? Oder um auf unsere Ausgangsfrage am Schluss zurückzukommen, wer ist der Geisterfahrer? Und damit stellt sich unabweisbar die Frage nach der Deutungshoheit. Und hier muss man sagen, dass das christliche Menschenbild sich noch auf mehr beruft als auf die Kategorie des Natürlichen. Das christliche Menschenbild gründet auf der Autorität des Schöpfers und damit auf der Zuverlässigkeit seiner Offenbarung. Einfach ausgedrückt, wir wissen deshalb mit letzter Gewissheit, dass die Homo-Ehe falsch ist und den Menschen verfehlt, weil die Bibel es sagt. Das ist die letzte und unerschütterliche und wichtigste Basis unseres Arguments. Und so haben wir das auch unsere Kinder zu lehren, dass wir sagen, Gott hat ganz klar offenbart und gesagt, wie er sich das Zusammenleben der Menschen gedacht hat. Woraufhin er uns Menschen erschaffen hat. Und weil die Bibel es sagt, weil Gott uns das verbindlich offenbart, darum wissen wir mit letzter Gewissheit, dass die Hetero-Ehe wahr und richtig ist und die Homo-Ehe falsch und Sünde in den Augen des lebendigen Gottes. Dahin muss es am Ende immer kommen, weil das die einzige wirkliche Basis ist, die wir für unsere ethische Überzeugung haben. Und von dort her kann man dann auch im Bereich des Natürlichen und Normalen argumentieren. Und es ist wichtig, sich mit diesen ganzen naturwissenschaftlichen Argumenten auch zu befassen. Und es ist wichtig, etwa im Hinblick auf die Homosexualität auch dann von der starken Promiskuität zu sprechen, die dort ganz normal ist und so weiter und so weiter. Das sind alles Hilfsargumentationen, die wir sinnvollerweise anwenden sollen. Aber wir müssen ganz klar machen, den Unterschied zwischen der vorletzten Begründung und der letzten Begründung. Und die letzte Begründung, die wirklich tragende Begründung, ist die, dass es einen lebendigen Gott gibt, der sich uns verbindlich offenbart hat in seinem absolut zuverlässigen, irrtumslosen Wort. Und dort ist das unzerstörbare Fundament der Schöpfungsordnung. Und dort liegt die letzte Begründung des Menschenbildes und übrigens auch der Menschenwürde. Warum hat jeder Mensch und selbst der größte Diktator und Massenmörder eine letzte unverlierbare Würde, die ihm keiner nehmen kann, aufgrund seines Menschseins, weil er ein Geschöpf des allmächtigen Gottes ist und weil dieser Gott in seiner Offenbarungsurkunde diese Würde garantiert hat. Das ist die letzte Begründung auch der Menschenwürde. Und ihr lieben Leute, sobald der Mensch versucht, Gott auszuschalten aus dieser Begründung, bekommt der Mensch plötzlich unter Berufung auf andere Instanzen, Ideologien, wechselnde politische Machtkonstellationen die Chance, auf den Menschen zuzugreifen. Und dann wird er zur Lebensgefahr für den Menschen. Und darum ist wirklich das entscheidend für die Antwort, die wir auf den Gender-Angriff geben müssen. Unsere Antwort muss differenziert sein. Sie muss unterscheiden zwischen vorletzter und letzter Begründung. Auch etwa, wenn wir Leserbriefe schreiben, müssen wir ganz bewusst überlegen, in welcher Kategorie bewege ich mich jetzt. Ist in diesem Zusammenhang möglicherweise sinnvoller, dass ich mich konzentriere auf die naturwissenschaftliche Auseinandersetzung? Oder ist es die Zeit für ein christliches Bekenntnis an diesem Punkt? Und das kann sehr gut beides zusammenkommen. Man kann schwerpunktmäßig jeweils andere Akzente setzen. Wir müssen nur wissen, dass es diese beiden Grundkategorien gibt, die der vorletzten Begründung und der letzten Begründung. Bonhoeffer hat ja diese Kategorie noch immer sehr stark konturiert. Je nach Situation und Adressat. Aber für uns ist immer entscheidend und auch für das, was wir lehren als Gemeinde, was wir weitergeben als Christen und was wir unseren Kindern auch sagen und was wir auch als Christen öffentlich sagen, ist wichtig, dass wir uns hundertprozentig auf die Wahrheit der Bibel verlassen müssen. Und daraus folgt ein letzter Hinweis, den ich nur noch benennen will. Also die Schöpfungsordnung ist von Gott offenbart, das ist die letzte Begründung. Dahinter steht die Autorität des persönlichen Schöpfers und die Irrtumslosigkeit seines offenbarten Wortes. Und dann ein letzter Punkt. Die Schöpfungsordnung ist eindeutig, sie ist zweitens natürlich und normal, sie ist drittens von Gott offenbart. Und daraus folgt dann zwangsläufig, diese Schöpfungsordnung soll unsere Pädagogik prägen. Und zwar sowohl in unseren Familien als auch in unseren Gemeinden, als auch dort, wo wir schulisch Einfluss nehmen können. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass es auch an den staatlichen Schulen noch christliche Lehrer gibt, die dort sicherlich manchmal keinen leichten Stand haben, je nach Situation und Position, aber die dort noch eine ungemein wichtige Aufgabe wahrnehmen, sofern sie die Möglichkeit wirklich haben, Kinder dort zu prägen, Einfluss zu nehmen auf pädagogische Entscheidungen, auf ihre Kollegen. Und deshalb bin ich dankbar für jeden Lehrer, jeden Erzieher, jede Erzieherin, die sich im säkularen staatlichen System zu positionieren versuchen und dort versuchen, Einfluss zu nehmen. Wir können genauso dankbar sein für die christlichen Schulen und pädagogischen Einrichtungen, in denen Geschwister echte Alternativen schaffen, Schutzräume schaffen und in manchen Situationen, denke ich, haben Eltern kaum eine andere Möglichkeit, als Kinder dann auf eine wirklich christliche Schule zu schicken. Wobei auch bei christlichen Schulen immer darum gekämpft werden muss, dass das Etikett auch dem Inhalt entspricht oder der Inhalt dem Etikett. Und auch Schulen, die sich selbst als christlich verstehen, nicht selbstredend geschützt sind vor dem Einfluss des Zeitgeistes. Diese Auseinandersetzungen sind immer wieder zu führen. Die kritische Reflexion ist immer wieder nötig. Es muss immer wieder anhand des biblischen Befundes geprüft werden, was wir lehren und wie wir lehren und wie unser ganzes Konzept vom Menschen und von der Erziehung und vom Lernen und auch von den Lerninhalten definiert wird. Und darum lasst uns den Herrn bitten, dass wir an dieser Stelle wirklich mutig kämpfen, dass wir uns auch nicht unserer Verantwortung entziehen als Gemeinden, als Eltern, als Großeltern, als Tanten und Onkeln, als
Wissenschaftler, wo auch immer wir stehen. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal hinweisen auf eine Arbeit, die wir begonnen haben, im Rahmen unter dem Dach unserer Gemeinde zunächst, im Rahmen auch einer Ausbildungsinitiative. Wir haben gegründet eine Informationsstelle für logoszentrierte Pädagogik. Also logoszentriert, gegründet auf das Wort Gottes. Das meint dieses logoszentriert. Und mit dieser Informationsstelle versuchen wir Vorträge und Seminare zu organisieren, Fortbildung für Lehrer und Gemeindemitarbeiter und Eltern anzubieten, Eltern- und Erziehungsberatung zu ermöglichen und auch Publikationen und Medienarbeit auf den Weg zu bringen. Und wir haben dafür einen sehr begabten Leiter gefunden für diese Arbeit. Das ist ein Diplom-Sozialpädagoge, der diese ganzen Konzepte auch ideologiekritisch sehr gründlich aufgearbeitet hat. Er hat sein Studium begonnen zu einem Zeitpunkt, als er noch nicht Christ war. Und er ist dann einige Jahre in der linken autonomen Szene einer der führenden Leute gewesen in seiner Region und dadurch zum Glauben gekommen, dass er anfing zu zweifeln an den Konzepten der radikalen Linken. Und dann haben sie gewissermaßen Schlachten auch mit den Neonazis dort vor Ort durchgeführt. Und bei einer dieser Auseinandersetzungen ist er fast ums Leben gekommen. Er lag schon am Boden und man hat mit einer Eisenstange auf ihn eingeprügelt. Und die Polizei hat hinterher gesagt, an der Verbiegung dieser Eisenstange, der Verbiegung der Eisenstange nachzuurteilen, dürfte er eigentlich gar nicht mehr leben. Und in dieser Phase hat er aber auch schon begonnen, an seinen alten Ideen zu zweifeln. Und das war dann ein weiterer wichtiger Schritt dahin, dass er weitermachte, damit nach Gott zu fragen und nach seiner Wahrheit zu suchen. Und dann hat er sich bekehrt. Und Gott hat ihn auf sehr spannenden Wegen in unsere Gemeinde geführt und ihm auch dieses besondere Anliegen und diese besondere Verantwortung auch aufs Herz gelegt, sich in diesen ganzen erziehungsideologischen Debattenfeldern zu betätigen, gerade weil er diese ganzen Konzepte auch von der anderen Seite her kennengelernt hat. Und Gott hat uns als Gemeinde geholfen, ihm erstmal so den Anfang einer Stelle dort zu ermöglichen. Wir wissen nicht, wie wir das langfristig weiter finanzieren werden und deswegen werben wir an verschiedenen Stellen dafür, wenn Gott es jemandem aufs Herz legen sollte, uns bei dieser Arbeit zu unterstützen. Und im Grunde genommen suchen wir für ihn die Möglichkeit der Unterstützung zu einer vollen Stelle. Wenn Sie damit dafür beten und von Leuten hören, die das eventuell fördern könnten, dann wäre das sicher auch ein guter Beitrag dazu, diesem Gender-Angriff etwas entgegenzusetzen. Wir sind sehr gespannt, wie der Herr das alles führen wird. Aber ich möchte Ihnen ganz viel Mut machen, sich nicht zu verstecken in dieser Debatte. Ich möchte Ihnen ganz viel Mut machen, vor allem auch alle Ihnen in irgendeiner Weise anvertrauten Kinder zu stärken, zu fördern, da wirklich Ihre Verantwortung gerne wahrzunehmen. Und diese Gewissheit, die uns das biblische Menschenbild schenkt und ermöglicht, auch an die nächste Generation weiterzugeben. Und schließlich lasst uns den Herrn auch darum bitten, dass wir auch hinter den Kampfparolen der Gender-Lobby die verzweifelten Herzen und die traurigen Biografien erkennen, die oft dahinter stecken und die letztlich nur Christus heil machen kann. Ich denke, für viele derer, die das mit so viel Werf und ideologischem Pathos vertreten, ist das auch ein Stück Rebellion gegen das Unglück ihres eigenen Lebens und gegen viele Enttäuschungen, die sie möglicherweise auch selbst erfahren haben. Und darum, so sehr wir uns ideologisch und ideologiekritisch mit ihnen auseinandersetzen müssen und auch vor ihnen warnen müssen, mit größter Deutlichkeit, so sehr sollte uns das doch auch ein geistliches Anliegen sein, auch für diese Menschen zu beten. Aber lasst uns vor allem auch in unseren eigenen Familien treu füreinander sorgen und die Zeit nutzen, die der Herr uns schenkt. Ich will jetzt noch beten. Allmächtiger Gott, du siehst diese dramatische Situation, in der wir uns bewegen. Deine Gemeinde hat zu allen Zeiten ganz harte ideologische Konfrontationen erlebt. Und das, was wir eben besprochen haben, ist eine der Konfrontationen, in die du uns hineingeschickt hast, Herr. Du hast das so zugelassen. Und wir bitten dich, dass wir als deine Kinder, als deine Gemeinde an diesen Herausforderungen auch wachsen. Dass wir dir auch darin treu sind, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Und wir wollen dich vor allem für unsere Kinder bitten und für unsere, die nachwachsende Generation, für die wir Verantwortung tragen, dass du sie beschützt, dass du sie wirklich vor dem Zugriff dieser Ideologie bewahrst, Herr. Und dass du uns Weisheit gibst, dass wir sie nicht leichtsinnig in Situationen hineinlaufen lassen, die sie beschädigen. Herr, wir wissen aber auch, dass wir unsere Kinder nur sehr begrenzt schützen können. Wir wollen unsere Verantwortung da wahrnehmen, aber wir wissen, dass wir im Letzten auf dich angewiesen sind. Und wir danken dir, dass dein Schutz auch noch dorthin reicht, wo wir nicht mehr hinkommen. Und so hilf uns, dass wir dort, wo wir leben, auch dass wir gute Vorbilder sind, dass wir auch durch die Art, wie wir leben, anderen Mut machen, deiner Schöpfungsordnung zu vertrauen, Herr. Und in allem sei uns gnädig und erbarme dich auch über unser Volk, über unser Land, Herr, über diese kommende Generation. Bitte erbarme dich. Amen.